100 Drohnen auf Israel gestartet und damit auf den nächtlichen israelischen Luftangriff reagiert. Israel stünden harte Stunden bevor, sagte ein Militärsprecher in Jerusalem. Zuvor hatte die Regierung schon den Ausnahmezustand ausgerufen. Zuvor hatte Israel nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch die Atomanlage in Natanz. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde wurden bislang aber keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt. Israel begründet die Angriffe damit, dass der Iran kurz davor stehe, eine Atombombe bauen zu können. Regierungschef Netanyahu sagte, der Militäreinsatz werde so lange fortgeführt, bis diese Bedrohung beseitigt sei. Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagt im rbb24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Die Bundesregierung setze aber darauf, dass die Wirtschaft durch die geplanten Maßnahmen wachse.
Wenn man dann das höhere Wachstum hat, dann wird es sogar überkompensiert. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Der Obmann im Bundestagsausschuss für Energie und Wirtschaft, Klaus Wiener, CDU. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen. Die dürften damit aber absehbar überfordert sein. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Beschließt die Länderkammer den Entwurf, muss noch der Bundestag zustimmen. Der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die im Einsatz verwundet oder krank geworden sind. Man sei noch nicht da, wo man sein sollte, sagte der Generalsekretär des Verbandes Eggert im rbb24 Inforadio. Er lobte, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Veteranentag begangen wird. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für mehr als 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr seit deren Gründung gedient haben. Darunter seien etwa 500.000 Einsatzveteranen, mehr als derzeit aktive Soldaten, so Eggert. Nach seinen Angaben macht vielen Veteranen vor allem die mangelnde Sichtbarkeit zu schaffen. Sie seien Teil der Gesellschaft, diese würdige ihre Leistungen aber zu wenig. Rund 1.100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Rolf Grünewald, rbb24.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte Anfang vergangenen Jahres entschieden, dass diese Wohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit des Bezirks Mitte mit einem Vermieter von knapp 40 Ferienapartments. In mehreren Bezirken laufen aktuell weitere Verfahren. Bei rund 300 der betreffenden Wohnungen wurde die Rückführung bereits umgesetzt. Die meisten davon liegen in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt wurden seit 2016 schon mehr als 8.100 Ferienwohnungen auf Druck der Ämter wieder dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 9:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen jetzt mit einer Band aus Australien, aus Melbourne, den Glass Beams und dem Stück Mahal. Wenn man in Berlin unterwegs ist, dann begegnet einem öfter mal ein Fuchs mitten in der Stadt, auch in dicht bebauten Vierteln. Heute Morgen habe ich wieder einen getroffen auf dem Weg hierher ins Funkhaus. Und die Berliner Füchse waren erstaunlicherweise auch eine Anregung für eine groß angelegte Kunstausstellung für die Berlin Biennale, sagt jedenfalls die Kuratorin Sascha Kohler über ihre Anregung fürs Ausstellungsprogramm. Das Motto heißt, das Flüchtige weitergeht. Geben. Und in diesem Flüchtigen, da tauchen vielleicht die durch die Stadt huschenden Füchse dann wieder auf. Unsere Kunstkritikerin Silke Hennig, die konnte sich gestern schon mal umsehen an den vier Ausstellungsorten der Biennale und jetzt ist sie bei uns. Hallo Silke.
Guten Morgen.
Also die Berliner Füchse waren schon mal eine Anregung für das Konzept der Biennale. Da taucht die Stadt in Gestalt der Füchse auf. Spielt die Stadt sonst eine Rolle bei den Arbeiten, die da gezeigt werden?
Na, geht so, würde ich sagen. Also die Füchse tatsächlich, ja, die tauchen leitmotivisch überall mal auf im Rahmen eines Kunstwerks, eben als ein Tier, das enorme Anpassungs- und damit Überlebensfähigkeiten selbst unter widrigen Bedingungen zeigt. Und das ist etwas, was auch für die Kunst gilt. Das ist ein wesentlicher Fokus dieser Biennale. Was jetzt die einzelnen Standorte angeht, da gibt es zwei große, die Kunstwerke, KW, Institute for Contemporary Art in Mitte und das alte Gerichtsgebäude in Moabit. Dann noch den Hamburger Bahnhof und Sophienseele, das sind aber eher so Nebenschauplätze. Eine Ausstellung so zu verteilen und dann trotzdem zusammenzuhalten, das ist immer schwierig, zumal hier diesem Ort so einen etwas anderen thematischen Schwerpunkt zu geben, das ist auch hier so. Und dazu wird dann auch punktuell konkret Geschichte, Ortsgeschichte aufgegriffen, das tatsächliche Gebäude und seine historische Funktion, zum Beispiel im Fall des ehemaligen Gerichtsgebäudes in der Lehrter Straße, wo es ja naheliegenderweise um Legalität und Illegalität und den Anspruch der Kunst geht. Eine Arbeit dort verweist unter anderem auf Karl Liebknecht, dem während des Ersten Weltkriegs in diesem Gerichtsgebäude der Prozess wegen Hochverrats gemacht wurde. Oder gleich eingangs in den KW, da steht eine mehrteilige Fotoarbeit von Armin Linke über ein Gemälde von Anton von Werner, das im Festsaal der Berliner Senatskanzlei hängt und das den Berliner Kongress 1878 darstellt, wo die Balkanstaaten quasi neu verteilt wurden, kann man sagen, ohne deren Beteiligung. Die Folgen reichen bis in die Gegenwart und die Frage, wie sich statt territorialer Konflikte neutrale Orte oder Objekte schaffen lassen, die nicht nur dem gehören, auf dessen Territorium sie sich befinden, das wird dann gleich dahinter am Beispiel einer Treppe verhandelt. Also Orte, auch Berliner Orte, spielen schon eine Rolle, das wird aufgegriffen. Allerdings, wenn man da nur so durchläuft, dann versteht man das eigentlich gar nicht. Erst wenn man die Hintergründe kennt, wird klar, wie eins ins andere greift. Das heißt, man muss dann auch ziemlich viel lesen.
Lesen, das will ich immer nicht so unbedingt, wenn ich in einer Kunstausstellung unterwegs bin. Wie ging es dir damit?
Ja, also ich glaube, also bei mir ist es immer so, es hängt davon ab, was für ein, also wie sehr mich die Arbeit interessiert. Ja, wenn das Potenzial stark genug ist, dann bin ich auch willens, mich dafür so zu interessieren, dass ich dann mir halt auch die zusätzlichen Informationen durchlese.
Jetzt ist ja, ich habe es schon gesagt, das Motto, das Flüchtige weitergeben, das ist ja insofern ein erstaunliches Motto, als Kunst ja heute immer stark in politischen Kontexten betrachtet wird. Und das scheint ja direkt davon abzugeben. Wie hast du dieses Verhältnis erlebt jetzt bei den Ausstellungen?
Ja, also ich würde sagen, es geht ja hier, also ne, leitmotivisch die Füchse, um Anpassungs- und Überlebensfähigkeit. Mhm. Und dazu wurden eben Kunstschaffende eingeladen, die mit ihrer Biografie auch dafür einstehen, ja, die das dann aber auch thematisieren. Also so wie Thein Linh aus Myanmar, Sascha Kohler, die Kuratorin, hat offenbar enge Kontakte dorthin. Und von diesem Künstler, der auch nicht nach Berlin reisen durfte, ist zum Beispiel ein Video einer Performance zu sehen, die er im Gefängnis konzipiert und vor Mithäftlingen auch aufgeführt haben soll. Man sieht ihn da nackt sitzen und eine Fliege peinigt ihn, bis er sie schließlich fängt und sich einverleibt und ihre Kraft sozusagen in sich aufnimmt. Er hat im Gefängnis eigentlich erst Kunst für sich entdeckt, hat auf Laken gemalt, die mit der Schmutzwäsche nach draußen geschmuggelt werden konnten. Auch davon sind einige Beispiele zu sehen, die aber eigentlich weniger dann eben für sich als für seinen Überlebenskampf stehen. Und ein anderes Beispiel ist Humor beziehungsweise Spott. Da bietet diese Biennale allerhand. Also auch schon historische Beispiele wie die polnische Gruppe Akademia Ruchu, die unauffällige Störungen der sogenannten Normalität durchgeführt hat. Ja, also zum Beispiel 1977 Stolpern, da kamen dann vor dem damaligen Hauptquartier der Kommunistischen Partei im Strom der Passanten immer wieder andere Personen an immer der gleichen Stelle ohne Grund ins Stolpern. Oder zeitgenössisches Beispiel, der Comicbuchautor Sanat Banerjee, der in Zeichnungen und Text sehr selbstironisch auf seine eigene freischaffende Existenz, und das ist natürlich ziemlich universell, auf seine freischaffende Existenz und die faulen Kompromisse schaut, die sie ihm abnötigt.
Das heißt, jetzt darf da auch gelacht werden bei der Berlin Biennale?
Ja, stell dir vor, ja, unbedingt. Die auch politisch subversive Macht des Lachens wird hier sehr schön entfaltet. Da ist die Ausstellung offen und anschlussfähig. Allerdings im Hamburger Bahnhof zum Beispiel, da geht es um sehr, sehr großräumig, um sehr spezifische Rituale und Vorkommnisse. Da wird viel erinnert, das ist sehr weihevoll und dann auch eben wiederum ziemlich unverständlich, wenn man nicht brav alle Wandtexte durchliest.
Mm. Noch eine Frage zum Schluss. Wir haben heute Morgen in den Nachrichten immer wieder gehört, dass Israel Ziele im Iran angegriffen hat, dass es auch einen Gegenschlag des Irans gibt. Bei der letzten Documenta-Ausstellung war ja zu erleben, wie politische Fragen so ein Kunstereignis erschüttern können. Also gerade aus diesem Kontext Israel, Antisemitismus, die muslimische Welt. Muss man befürchten, dass so etwas auch passieren könnte bei dieser Berlin-Biennale?
Naja, es ist eine Biennale, deren Teilnehmer auch zu großen Teilen aus dem sogenannten globalen Süden stammen, wo Israel, vorsichtig formuliert, sehr kritisch gesehen wird. Viele kommen aus Indien, Myanmar, Thailand, aber auch aus Afrika, Sudan, Südafrika. Und es gibt auch einiges an aktivistischer Kunst, aber die meisten Werke schlagen eigentlich weniger agitatorische als vielmehr fantasievoll poetische Wege ein. Ja, was Sascha Kohler mit dieser Biennale anstoßen will, ist ja nicht Konfrontation, sondern das ist Begegnung. Also von daher, ich kann es nicht ausschließen, aber ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass dieser Angriff Israels die Biennale wirklich erschüttert.
Das Flüchtige weitergeben, das ist das Motto für die 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst. Morgen kann man die als normale Besucherin, normaler Besucher anschauen. Bis zum 14. September dann an ganz verschiedenen Orten in Berlin. Davon haben wir gehört. Silke Hennig war für uns unterwegs bei der Biennale. Ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Three little words, oh, what I'd give for that wonderful phrase. To have those three little words, that's what I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean I love you. Three little words, oh, what I'd give for that wonderful phrase. Have those three little words, that's what I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean I love you.
Das war der 30er-Jahre-Song Three Little Words in einer Turbo-Variante der französischen Soul-Jazz-Sängerin Cyril Aimé.
Musik auf Radio 3.
On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört.
Treat me sweet and gentle.
So, noch nie gehört.
When you say good night, just squeeze me.
But please don't you tease.
Radio 3. Musik neu entdecken.
Und jetzt haben wir für Sie Rhiannon Giddens, Folksängerin aus den USA, mit ihrem Song Too Little, Too Late, Too Bad. Yes, it is. Und jetzt ist es 9.24 Uhr. Rocksteady heißt dieser Song. Der Funkmusiker Maceo Parker, der war schon 77, als er diesen Song aufgenommen hat. Und die Zeitschrift Audio hat dazu geschrieben, unfassbar, was der 77-Jährige noch heute dem Instrument und auch seinen Stimmbändern entlockt.
Rocksteady, baby, that's what I feel now. Let's call the song exactly what it is. Step and move your hips and the feeling from side to side. Sit yourself down in the car and take a ride. And while you're moving rock, ooh, steady baby. Let's call the song exactly what it is.
What it is, what it is, what it is.
It's a fucking low down feeling.
What it is.
Move your hips from left to right. What it is might be doing this funky dance all night, yeah. Got a feeling in the air, got a feeling ain't got to care. What fun to take a ride.
side to side. Ha! Sit yourself down in the car and take a ride. And while you're moving right, steady, somebody, let's go. Song exactly what it is.
What it is.
It's a fucking low down feeling.
What it is.
In my head from left to right.
What it is.
What it is. It might be doing.
What it is.
This funky dance all night down. With your hands in the air. Got a feeling, ain't got to care. What fun to take a ride. Rock steady with lonely slide. Rock. Steady. Steady, baby.
Steady.
Oh, what?
Says it's true, is it true? Two records with the same old song, and your grandma's jacket with the pictures on. Did you drew? Hail Mary, don't you wanna buy me a new pair of high heel shoes? Don't you wanna buy me a new pair of high heel shoes? Still reading what your idol said on your three-post bed while the rave reviews come through, come through. And outside is where the streets bleed red, and it's gone to your head, nothing left to do. Oh, it's true. Is it true? Hail Mary, don't you wanna buy me a new pair of high heel shoes? Hail Mary, don't you wanna buy me a new pair of high heel shoes?
Das waren die Oracle Sisters, ein belgisch-finnisches Trio, das wiederum in Paris zu Hause ist, hier mit dem Stück Hail Mary.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Łukasz Tomaszewski, wir haben in dieser Woche schon mehrfach darüber berichtet, in New York wurde neu verhandelt im wiederaufgerollten Prozess gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein. Gestern ist dieser Prozess nun zu Ende gegangen.
Im letzten und schwerwiegendsten Anklagepunkt konnten sich die 12 Geschworenen allerdings nicht einigen, ob sie Weinstein als schuldig betrachten oder nicht. Es ging um einen Vergewaltigungsvorwurf aus dem Jahr 2013. Schon am Mittwoch war Weinstein in einem Anklagepunkt schuldig und in einem weiteren freigesprochen worden. In beiden Fällen wurden ihm sexuelle Übergriffe auf Frauen vorgeworfen. Ja, der heute 73-Jährige bestreitet alle Anschuldigungen und erklärt, es habe sich jeweils um einvernehmliche Sex gehandelt. Wie in den USA üblich wird das Strafmaß zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Weinsteins Verurteilung in einem ersten Prozess vor 5 Jahren war wegen Verfahrensfehlern gekippt worden, weshalb es überhaupt zu diesem neuen Prozess kam. Der 73-Jährige stand ab 2017 im Zentrum des MeToo-Skandals. Momentan sitzt er eine Haftstrafe ab, zu der er in Kalifornien verurteilt wurde.
So, und jetzt ist ein neuer Dirigent zu entdecken, wobei der Name schon ziemlich bekannt ist, sehr bekannt ist, nämlich Herbert Grönemeyer. Und dass der dirigieren kann, wer in seinen Konzerten war, der weiß das eigentlich. Und auch die Fußballfans vom VfL Bochum wissen das, und zwar deshalb.
Ja, der Mann kann mit Publikum umgehen, könnte man sagen. Und heute, morgen und übermorgen, da tauscht er das Mikrofon ein gegen den Taktstock. Herbert Grönemeyer ist an diesem Wochenende nämlich Dirigent eines klassischen Orchesters bei 3 Konzerten in den Konzerthäusern in Bochum und Essen. Da leitet er die Bochumer Symphoniker. Auf dem Programm stehen unter anderem Sergei Rachmaninows bekanntes 2. Klavierkonzert. Am Flügel sitzt die Pianistin Anna Winitskaya. Zudem ist eine Orchester-Suite zu hören und die kommt übrigens aus der Feder von Grönemeyers Bandkollegen Alfred Kritze. Er hat diese Suite aus bekannten Kompositionen und Filmmusiken Grönemeyers arrangiert. Den Abschluss bilden dann ausgewählte Lieder Grönemeyers und wer weiß, vielleicht nimmt er dann doch nochmal das Mikro in die Hand.
Ja, und die Grönemeyer ist ja sowieso überzeugter Bochumer und zu den Bochumer Symphonikern hat er auch einen guten Draht, ne?
Oh ja, Grönemeyer hat 2009 mit einem großen Benefizkonzert im Stadion die Finanzierung des Bochumer Konzerthauses unterstützt und seitdem hat er wirklich ein Gut bei diesen Musikerinnen und Musikern. 2017 durfte er deshalb schon mal das Ensemble dirigieren, ist auch gut gegangen, alle waren zufrieden. Er soll wohl hochkonzentriert gearbeitet haben, sich darauf viele Tage und Wochen vorbereitet haben. Ja, und heute und am Sonntag tritt Grönemeyer im Musikforum Ruhr in Bochum auf und morgen in der Essener Philharmonie. Und das Konzert wird dann sogar kostenlos per Public Listening in den vorgelagerten Stadtgarten übertragen.
Nach Essen kommen wir jetzt nicht so ganz leicht von hier aus, aber in die Arena in Berlin-Treptow, da kommt man wahrscheinlich leicht. Und das willst du uns empfehlen, da hinzugehen, nämlich zur Affordable Art Fair. Das ist eine Kunstmesse, auf der es Kunst zu kaufen gibt. Und zwar, wie der Name es ja sagt, zu einem erschwinglichen Preis.
Wer also eine große, weiße, leere Wand zu Hause hat und sie oder er die schon immer gerne mal mit einem tollen Kunstwerk füllen wollte und zufällig nicht ein halbes Vermögen auf dem Konto übrig hat, an diesem Wochenende könnten sie einfach fündig werden. Es ist die Chance, denn die Bilder auf dieser Messe, die sind alle im Range zwischen 100 und 10.000 Euro. Die Affordable Art Fair möchte die Kunstwelt demokratisieren, wie sie selbst sagt. Das hat uns auch die Kuratorin Hanna Weber-Heidenfels hier auf Radio 3 so erklärt.
Wir möchten, dass Kunst für alle Menschen zugänglich ist und auch einen leichteren Einstieg ins Kunstsammeln zu vermitteln. Also es geht erstmal darum, dass wir offen über Preise reden, dass wir eine Preisobergrenze haben. Also bei uns gibt es Arbeiten von 100 bis 10.000 Euro. Und auch, dass wir bewusst eine sehr entspannte Atmosphäre auf der Messe kreieren. Also bei uns hat man Spaß. Wir haben das Badeschiff mit dabei dazu gemietet. Jetzt bei diesen sommerlichen Temperaturen, es gibt Musik, es gibt ein ganz tolles Programm, die Hürden abbauen, die doch viele Menschen haben, um vielleicht selbst in eine Galerie zu gehen oder die sich jetzt nicht so per se mit Kunst auskennen.
Bloß nicht mit dem gerade erworbenen Kunstwerk ins Badeschiff reingehen.
Aber mit der Badehose in die Kunstausstellung. Das geht, glaube ich.
Das geht wahrscheinlich wiederum. Ja. Also vor allem für alle Menschen, die keine Kunstexpertinnen und Experten sind, die keine Millionäre sind. Das Gespräch übrigens, wenn Sie noch Näheres wissen wollen, können Sie nachhören auf radio3.de.
Und diese Ausstellung, heute geht's richtig los und läuft dann bis zum Sonntag, wie gesagt, in der Arena Berlin. Vielen Dank, Vukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
It's happening, you're doing it. What more do you need to know?
Maybe you can't see it now, but give it a minute. No demanding explanations, you're already in it. Maybe you can't see it now, but give it a minute. You're demanding explanations, you're already in it. It's happening, you're doing it, what more do you need to know? It's happening, you're doing it, what more do you need to know? Can you wait just a minute? Is that the absolute limit? You can't help it, you can't help it. Crazy talk from a pessimist. Call yourself a realist. You said the best part is over, and the rest is noise. Maybe you can't see it now. Be my temporary inmate. Get you an accurate flat rate. I'm terribly moderate. They say make me believe. Turning up bad again and derogatingly, my friend. Can tell you one good reason. Give you the one thing to do. Maybe you can see it now.
Okay.
damit ist es 9.41 Uhr. Hier haben wir Päivi Hirvonen, eine Musikerin aus Finnland, die singt bei diesem Stück und sie spielt die Juhiko, ein zweiseitiges Instrument aus der finnischen Volksmusik, hier bei ihrem Stück Kaljo.
Kuka sanoo, että yhtä voi vain rakastaa? Mulla on sydämessä tilaa, en siis suostu sitä uskomaan, mut hei, sunkaan ei onneksi tarviikaan, meidän rakkaus on kallio. Meidän rakkaus on kallio. Meillä on perinteitä, vaikkei olla perinteisiä. Meidän rakkaus ei katso, kenen kanssa eilisilta vietettiin. Sun vierellä voin puneksi. Meidän rakkaus on kallio. Meidän rakkaus on kallio. Välillä kaataa huolet toisen lasiin, juoda pois ja ottaa kädestä kiinni. Nojataan voit tähän kallioon, nojataan voit tähän kallioon. Ollaan luotu oma tarinamme maailmaan, siinä täytyy kunnioittaa muiden mietteet unohtaa ja rakastaa. Meitä vahvistaa, routa ei käy tähän kallioon, routa ei käy tähän
Radio 3 Esskultur mit Elisabetta Gardoni.
Und da reden wir jetzt über Kartoffeln, bevor Sie sich jetzt enttäuscht abwenden. Ich weiß, Kartoffeln gelten nicht gerade als Highlight in unserer Küche, eher so als langweilige Sättigungsbeilage in der Regel. Aber jetzt am Anfang des Sommers, da gibt es eine deutlich bessere Phase für die Kartoffeln. In den Wintermonaten gibt es ja nur Lagerware, aber jetzt ab Anfang Juni, da kommen regionale Frühkartoffeln auf den Markt. Und die können was haben von einer Delikatesse. Danach hat Elisabetta Gardoni Ausschau gehalten. Mit den Ergebnissen ist sie jetzt ohne Kartoffelsäcke hier im Studio. Hallo Elisabeth.
Hallo.
Die Frühkartoffeln haben auch noch lauter schöne Namen, Frauennamen. Annabelle, Anushka, Glorietta oder Corinna auch. Warum eigentlich?
Und Carlena gibt es auch viel hier in der Region. Ja, weiß man nicht so genau, weil warum die deutschen Sorten meistens Frauennamen tragen, während in anderen Ländern zum Beispiel die Kartoffelnamen eher auf zum Beispiel auf die geografische Herkunft Bezug nehmen oder auf die Eigenschaften. Gut, in Deutschland wäre vielleicht Adretta, so eine Züchtung aus der DDR in den 70er Jahren, wäre eine Ausnahme. Aber ansonsten heißt es, in Deutschland sollen
Bauernfamilien die neue Kartoffelsorte nach ihren Töchtern oder nach der Mutter der Familie benannt haben.
Ach so.
Also sagt man, oder es soll vielleicht daran liegen, dass der Name der Kartoffel auf Deutsch weiblich ist. Aber auch in vielen anderen Sprachen ist es so und trotzdem sind Kartoffelnamen nicht immer weiblich. Also keine wirkliche Erklärung, warum ausgerechnet bei der Kartoffel so ist.
Aber vielleicht eine Erklärung, warum denn gerade früh geerntete Kartoffeln auch als Delikatesse angesehen werden?
Ja, warum? Weil sie ganz zart und süßlich sind. Sie werden schon im April gesät und können schon nach knapp 3 Monaten geerntet werden. Also die mittelfrühen 4 Monaten. Das heißt, dass sie noch nicht voll entwickelt sind. Sie enthalten weniger, also mehr Zucker und weniger Stärke. Die Stärke entwickelt sich ja später und die ist die, die die Kartoffel dann festmacht. Also sie sind süßlicher und cremiger in der Konsistenz und daher ist es kein Wunder, dass neue Kartoffeln früher schon eine Delikatesse für die reiche Tafel waren, während normale Kartoffeln, wie du sagtest, so als Sattmacher für das arme Volk waren oder zumindest dieses Image hatten. Es hat zwar lange gedauert, bis sich die Kartoffel in Europa etabliert hat, aber das war erst im 18. und 19. Jahrhundert, aber die Frühkartoffel, die galt von Anfang an als Delikatesse.
Jetzt gibt es die Frühkartoffel schon eine ganze Weile, habe ich gesehen, im Handel. Wann geht denn die Saison eigentlich los?
Ja, so Mitte, Ende Juni geht es los. Also jetzt werden die ersten geerntet. Aber die schon seit Anfang April im Handel sind, die kommen meistens als Importware aus dem Süden, aus Italien, Zypern oder Ägypten, ganz viele.
Und was würdest du jetzt sagen, wofür eignen sich Frühkartoffeln besonders? Was kann man daraus machen?
Für alles Mögliche, für viele verschiedene Zubereitungen. Wobei der Vorteil ist, dass sie schnell garen, weil sie mehr Wasser enthalten als spät geerntete Kartoffeln. Im Ofen zum Beispiel brauchen rohe Kartoffeln in der Regel ziemlich lange, also 40, 50 Minuten, eine Stunde. Aber bei Frühkartoffeln halbiert sich die Garzeit. Man kann sie aber auch leichter dampfgaren, aber im Grunde kann man alles machen. Ob Ofenkartoffeln mit vielen Kräutern, sommerliche Kartoffelsalate oder schnelle Aufläufe wie den französischen Gratin Dauphinois habe ich gestern Abend gemacht.
Jetzt noch eine Glaubensfrage. Viele schälen Frühkartoffeln nicht. Was sagst du dazu, mit oder ohne Schale essen?
Also die wirklich ersten Frühkartoffeln haben eine Schale, die wirklich sehr dünn ist und sehr, sehr arm an Bitterstoffen. Weil mit diesen Bitterstoffen schmeckt die Schale nicht und außerdem ist sie auch nicht bekömmlich. Also ich lasse die Schale dran, wenn ich das Gefühl habe, dass Geschmack und Konsistenz nicht stören. Bei Biokartoffeln, die werden allerdings später geerntet. Also Bio-Frühkartoffeln, die gibt es erst im Juli. Und die haben eine etwas stärkere Schale. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie bitter ist. Das muss man testen.
Und hast du jetzt eine Lieblingssorte unter den Frühkartoffeln?
Auf jeden Fall. Ich mag sehr gerne die alte französische mittelfrühe Sorte La Ratte. Die sind längliche Knollen, sogenannte Fingerkartoffeln. Die schmecken nussig, brauchen keine lange Garzeit, schon wegen der länglichen Form. Und sind wie dafür geschaffen, in der Gusseisenpfanne bei kleiner Hitze lang so gebraten zu werden. Samt Schale mit Olivenöl, Knoblauch, Chili, Rosmarin, Salbei, Thymian, was man so mag.
Also sofort losrennen und La Ratte kaufen.
Ja? Noch nicht, die gibt es noch nicht.
Ach so.
Also die dauert noch ein bisschen, also aus der Region, so aus Deutschland oder aus Nordeuropa, sagen wir mal so. Genauso können aber auch die anderen Frühkartoffelsorten gebraten werden. Also es gibt ja diese Drillinge, das sind die zu klein geraten sind. Die garen sehr schnell, die kann man auch in der Pfanne machen oder im Ofen in kleinen Backpapierpaket mit Kräutern oder die etwas dickeren Knollen wie bei Annabelle, Glorietta, Rosara mit der roten Schale, die müssen dann halbiert oder, wenn sie groß sind, geviertelt werden. Es gibt auch ganz viele verschiedene Konsistenzen. Es gibt festkochende, vorwiegend festkochen, auch einige mehlig kochende Sorten. Es lohnt sich damit sehr viel zu experimentieren, denn bis zum 11. August, dem Tag, an dem die Frühkartoffel traditionell endet, ist noch viel Zeit.
Und Sie können auch experimentieren mit den Frühkartoffelrezepten, die Elisabetta Gaduni vorbereitet hat. Die stehen auf unserer Homepage radio3.de. Abgatz, herzlichen Dank.
Gerne.
Wandering Jews, free to wander wherever they choose, are traveling together in the Sangre de Cristo, on the blood of Christ mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair. Rainbows in the high desert air. Mountain passes slipping into stones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Thinking back to the season before, looking back through the cracks in the door. Two people were married, the act was outrageous, the bride was contagious, she burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair. His hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it moans. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Why don't we drive through the night? We'll wake up down in Mexico. Oh, why? I don't know nothing about, nothing about no Mexico. Tell me why won't you love me for who I am, where I am? He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby.
Simon hören wir da, der vom Duo Simon & Garfunkel mit seinem Song Hearts and Bones. 9.54 Uhr haben wir es. Es geht sehr auf 10 Uhr zu. Das heißt, gleich geht's weiter hier bei Radio 3 mit Klassik bis 2 und mit Eve Schmidt, die jetzt schon hier ins Studio gekommen ist. Hallo Eve.
Morgen, Frank. Übrigens schön, mal wieder Paul Simon zu hören. So alleine. Genau. Du, die Rubrik Album der Woche, die ist dir ja sicher bekannt. Und das sind ja wirklich immer sehr speziell ausgewählte Alben, die irgendwas Besonderes an sich haben, ob es nun eine Interpret ist oder was drauf ist und so weiter. Und diesmal haben wir aber ein ganz, ganz, ganz besonderes Album der Woche. Das läuft sogar schon die zweite Woche. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Das sagt so einiges über das Doppelalbum mit Konzerten von Antonio Vivaldi mit dem jungen französischen Barockgeiger Théotime Langlois de Swart. Apropos Vivaldi, ich weiß ja nicht, wie stehst du so zu den vier Jahreszeiten?
Die hört man ja ziemlich oft, ja. Aber ich habe letztens im Konzert die Lautenkompanie gehört. Die haben ja New Vivaldi aufgenommen, auch mit den vier Jahreszeiten. Und die machen das so wie ein Jazzkonzert und improvisieren alles mögliche andere mit rein. Das macht, bei denen macht es Riesenspaß.
Es gibt wirklich unendlich viele Aufnahmen davon, eben auch in ganz verschiedenen Besetzungen und so weiter. Aber diese neue lohnt sich trotzdem, es ist jetzt noch eine mehr. Das Wort hat diese Musik übrigens schon als Kind obsessiv gehört und ich glaube, er hat nur deswegen Geige gelernt, so heißt es zumindest. Und es ist ja auch so, dass gerade auch Kinder einen guten Bezug zu dieser Musik bekommen, weil da sind so viel Lautmalerei auch. Ne? Da sind die Stürme, die Kälte, der Bach plätschert. Er selbst hat einiges dazu erzählt und er hat sogar gesungen und das habe ich dir mal mitgebracht.
We have the da-da-dam-pam-pa-dam-pam-pa-dam-pam-pa. We have the da-ba-da-dam-pam-pa-dam-pam-pa. We have them bottom bum ba da da.
Hast du erkannt?
Wie schön, dass er auch so einen Zugang hat.
Genau. Und ich glaube, hier wollte das Wort verdeutlichen, dass Vivaldi Tanzsätze in seinen vier Jahreszeitenkonzerten verarbeitet hat. Also Tanzsätze, die von der Vokalmusik beeinflusst waren. Jede Jahreszeit hat er sowas. Ja, und der singt übrigens auch gerne. Unter radio3.de gibt es jede Menge mehr zu diesem Album der Woche. Und ich werde nach 11 Uhr auch was daraus spielen in der Klassik bis 2. Morgen dann auch wieder. Da wird es sogar der komplette Winter werden. Kann man sich drauf freuen.
Mehr dazu gleich nach 10 Uhr. Bei Eve Schmidt. Schmidt ist der richtige Name. Mein Name ist Frank Meyer. Kriege ich auch noch gerade so hin. Machen Sie es gut. Und das jetzt mit dem schwedischen Jazzbassisten Lars Danielsson und zwei Begleitern und dem Stück Party on the Planet.
Jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker, weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel, Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Nach den Luftangriffen von Israel auf iranische Atomanlagen hat der Iran Israel mit Drohnen angegriffen. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben etliche von ihnen bereits abgefangen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Israel hatte in der Nacht von einem so wörtlich präventiven Angriff gesprochen. Ziele waren militärische Einrichtungen und das iranische Atomprogramm. Außerdem wurden mehrere ranghohe Militärs und Wissenschaftler getötet, darunter die Chefs der Revolutionsgarden und der Armee. Es wird mit weiteren israelischen Angriffswellen und dem Abschuss von Drohnen und Raketen aus dem Iran gerechnet. Der Luftraum in der Region ist weiträumig abgesperrt. Der Flugverkehr in Israel ist seit der Nacht unterbrochen. Vertreter der israelischen Regierung hatten zuvor von einem entscheidenden Moment in der Geschichte Israels gesprochen und angegeben, dass das iranische Atomprogramm so weit fortgeschritten sei, dass innerhalb weniger Tage mehrere Atombomben hergestellt werden könnten. Das Atomprogramm wird von Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet. Die USA waren von dem Angriff auf den Iran offenbar informiert. In Washington wird aber betont, man sei nicht daran beteiligt.
Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und mehr investieren können. So will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft ankurbeln. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagt im rbb24-Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht eins zu eins kompensieren können. Wenn die Wirtschaft wachse, würden am Ende alle profitieren, auch die Länder. Der Verteidigungsexperte der Linken Toden kritisiert den Veteranentag, der am Sonntag erstmals begangen wird. Im rbb24-Inforadio sagte Toden, wichtig sei vor allem, den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Da werde viel zu wenig getan. Deshalb sei es verlogen, einen Veteranentag auszurufen, so Toden. Auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die verletzt oder krank aus Einsätzen zurückkommen. Der Generalsekretär des Verbandes Eggert begrüßte zugleich im rbb24-Inforadio den Veteranentag. Bisher fehle es an Anerkennung.
Das bedeutet, dass die meisten